Also mittlerweile, glaube ich, kennt ihr mich schon ganz gut und ihr wisst auch bestimmt, dass mir Essen sehr am Herzen liegt. Und in den letzten 8 Jahren, wo ich mittlerweile hier in Bayern lebe, habe ich gemerkt, dass ich da auch nicht der Einzige bin. Ich habe nämlich gelernt, dass es in Bayern nichts Heiligeres gibt als eine gute alte Brotzeit. Oder? Ja, wo sind hier die richtigen Bayern unter uns? Gibt es da ein paar? Ja, einer. Komm, ihr seid doch so ein bisschen schüchtern hier. Wo ist der Heinrich? Heinrich, du bist doch hier so ein richtiger, waschechter Bayer. Ja, komm mal hier. Aber hey, ich habe gelernt in den 8 Jahren, dass Brotzeit ist nicht gleich Brotzeit. Also bei der Brotzeit, das ist so ein Moment des Wohlgenusses, wo man sich ganz entspannt zurücklehnt mit einer Brezen in der Hand und sich einfach darüber freut, dass man in Bayern lebt und sonst nirgendwo anders. Daheim ist daheim, mir ist am Meer, das ist die bayerische Brotzeit. Also wirklich, ob beim Wandern oder beim Arbeiten, wo auch immer, hey, die Brotzeit ist so das bayerische Nonplusultra hier. Und ich habe auch irgendwie ebenfalls gelernt, hey, so ein richtiger Bayer, der könnte stundenlange Vorträge darüber halten, wie toll die Brotzeit ist. Der könnte drüber schwadronieren, drüber schwärmen und so weiter und so fort. Und damit hat er auch recht, denn die Brotzeit, das ist viel mehr als nur Brot. Da geht es um Kultur, da geht es um Tradition, da geht es um Geschichte letztendlich. Und ich möchte euch kurz mal in eine Erfahrung von mir mit reinnehmen, wo ich das erste Mal diese bayerische Brotzeit so erlebt habe. Manche von euch wissen es nicht, aber ich komme aus Südafrika, habe 13 Jahre dort gelebt und ich bin ziemlich verwöhnt aufgewachsen. Also bei mir gab es 2-mal am Tag warmes Essen. Einmal mittags und einmal abends. Also ich kannte das nicht, dass es abends nichts Warmes zu essen gibt. Und dann bin ich 2014 zu meiner Oma gefahren mit meiner Mutter. Und dann gab es erstmal, ich glaube, Mittagessen, Schnitzel mit Pommes, irgendwie so etwas. Auf jeden Fall richtig gut. Und dann haben wir erstmal ein Nickerchen gemacht. Und dann bin ich erwacht und dann gab es Kaffee und Kuchen. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn das so in Bayern läuft, dann kann ich mich sehr schnell dran gewöhnen. Und dann habe ich gedacht, oh, was könnte es denn zum Abendessen geben? Vielleicht Rindsrouladen, Knödel oder irgendwie so etwas. Und dann sitze ich so da und auf einmal bringt meine Oma so das Brot raus und die kalte Wurst aus dem kalten Kühlschrank und den kalten Käse aus dem kalten Kühlschrank. Und ich denke mir schon so, oh, das kann nicht gut ausgehen. Aber keine Sorge, wird wahrscheinlich die Vorspeise sein. Dachte ich mir. Und dann sitze ich so da und ich warte. Und irgendwann denke ich mir so, ja, jetzt könnt ihr doch eigentlich mal das richtige Essen auf den Tisch legen. Und dann frage ich so meine Mutter, so, Mama, hey, gibt's eigentlich, wann kommt das richtige Essen? Und dann hat sie mich erstmal ausgelacht und hat gesagt, hey, Nico, das ist Brotzeit, das macht man so in Bayern. Und ich war so entsetzt, oh, ich war wirklich so am Boden zerstört. Meine Mutter hat mir dann tatsächlich sogar noch warmes Abendessen gekocht. Also so verwöhnt bin ich aufgewachsen. Katastrophal, ich bin ein richtiger Mamasjunge. Also ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber keine Sorge, ich habe mich zur Brotzeit bekehrt. Ich esse jetzt auch manchmal Brotzeit. Und ich habe sogar letztens einen Freund von mir zum Weißwurstessen eingeladen. Und ich habe einen unverzeihbaren Fehler getan. Ich habe ihm nämlich Weißwürste serviert ohne Senf. Und ohne Brezen. Der hat mich angeschaut, als hätte ich einen Vogel. Ja, als hätte ich hier so eine Todsünde getan. Ja, ich weiß. Also bei dem bin ich jetzt auch unten durch. Freundschaft vorbei. Ne? Keine Facebook-Freunde mehr. Also von daher. Aber gut, man lebt und man lernt. Ne? Man lebt und man lernt. Ja. Aber hey, die Brotzeit ist übrigens auch nicht nur irgendwas Bayerisches, sondern das gab es vor 2000 Jahren auch schon. Nämlich zu der Zeit von Jesus. Und ich glaube, dass Jesus wahrscheinlich der größte Brotzeit-Fan überhaupt gewesen ist. Und ich werde euch das heute beweisen. Keine Sorge, ich werde es beweisen. Nur darum geht die Predigt. Und ich werde euch ebenfalls beweisen, dass Brotzeit etwas sehr Geistliches und etwas sehr Biblisches ist. Und wir werden uns heute eine Geschichte anschauen, wo die größte Brotzeitfeier in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Und wir werden uns das anschauen durch die Augen von Johannes, der war ein Jünger von Jesus gewesen. Und der Jünger von Johannes, das war ein Augenzeuge damals und der hat das alles für uns sorgfältig dokumentiert. Und in diese Geschichte schauen wir uns jetzt an. Und da schauen wir uns an, Vers 2, da heißt es nämlich, und es folgten Jesus eine große Volksmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken getan hat. Also man sagt, also später heißt es, dass ungefähr 5000 Männer gewesen sind, aber Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Also könnte man davon ausgehen, dass es hier 20.000 Menschen sind, die so ungefähr auf Jesus und seine Jünger jetzt zukommen. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, wie bei so einem Michael Jackson Konzert, wie so ein paar Groupies irgendwie so ganz nah an Michael Jackson ran wollen, ein Autogramm oder so etwas. Ne? Und so ähnlich war das bei Jesus gewesen. Also Jesus wurde wahrscheinlich so richtig von allen Seiten bedrängt. Und ehrlich gesagt, wenn ich damals so wie Jesus drauf wäre und 20.000 Menschen kommen würde hier in den Gottesdienst, ich würde auf jeden Fall irgendwie ein bisschen hibbelig werden und mir ein paar Sorgen machen, was würde ich als nächstes sagen, oh, ich würde stressen und so weiter und so fort. Aber Jesus, der reagiert ganz anders. Jesus, der setzt sich erstmal auf den Berg mit seinen Jüngern und er chillt. Jesus chillt einfach. Er ist überhaupt nicht nervös, gar nicht groß aufgeregt. Was soll ich als nächstes sagen? Was soll ich als nächstes machen? Jesus ist zutiefst entspannt. Und dann schaut er zu den Menschen, er erhebt seine Augen und dann fragt er Philippus: Philippus, wo kaufen wir Brot, um all diese Menschen Essen zu geben? Mit anderen Worten sagt Jesus hier: Hey du, wo kriegen wir so eine richtig gute und deftige Brotzeit her? Und da habe ich gewusst, Jesus ist im Herzen so ein richtiger Bayer. Ja? Ist so. Da hat es mich wirklich überzeugt. Und er ist auch typisch Mann, ne? Männer denken sofort ans Essen, nicht erst an die Predigt, sondern hey, wir müssen die Menschen irgendwie versättigen oder so. Und ich möchte gerne an der Stelle mal so eine Schleichwerbung reinschieben. Und zwar, ich habe nämlich was gefunden. Und zwar auf YouTube und auf Spotify, da gibt es das Johannesevangelium auf Oberpfälzerisch. Also wenn du je schon mal Jesus auf Oberpfälzerisch predigen hören möchtest, musst du dir unbedingt anschauen. Ich zeige euch kurz das Cover. So schaut es aus, das Johannesevangelium auf Oberpfälzerisch, Oberpfälzerische Übersetzung. Deswegen, hey, wenn du Oberpfälzer bist, das musst du anhören. Also das, da kommst du nicht drum herum. Einfach auf YouTube reinschreiben, du wirst es schon finden. Ist auf jeden Fall super, super genial. Aber gut, zurück zur Geschichte. Also, Jesus fragt Philippus, wo kaufen wir Brot, damit all diese Menschen essen können? Und der Grund, warum er Philippus gefragt hat, weil das seine Heimat gewesen ist. Da, wo sie waren, in diesem bergigen Landschaft, da ist er halt hergekommen, groß geworden und so weiter. Das wäre jetzt so ähnlich, wie wenn jetzt Jesus zu dir kommt nach Amberg und ich fragen würde, wo kriegt man hier in Amberg so eine richtig gute Brotzeit her? Also, manche würden vielleicht sagen, beim Hiltner oder vielleicht beim Café Zentral in der Innenstadt oder so etwas. Aber das Ding war ja, Jesus kam mit 20.000 Menschen hier an. Und jetzt stell dir vor, was Philippus jetzt hier antworten müsste. Ich meine, was würdest du antworten, wenn Jesus sagt, hey du, ich hätte mal so eine Reservierung am Telefon für 20.000 Menschen. Dann würden die auch denken, willst du mich veräppeln oder was? Ja, also so ähnlich war das gewesen hier. Ne? Und Philippus ist wahrscheinlich so ein bisschen am Stressen. Philippus denkt sich so, oh Herr, also wenn sogar Jesus keine Ahnung hat, ja, wie soll ich denn Ahnung haben? Also der ist wahrscheinlich hier so voll am Schwitzen gewesen und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, hier heißt es im nächsten Vers, Jesus hat das nur gesagt, um ihn zu prüfen. Er wollte nämlich sehen, wie er reagiert. Denn Jesus wusste, was er tun wollte. Seht ihr, Jesus hat immer einen Plan. Auch wenn wir planlos sind. Und auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, Jesus weiß, wie es weitergeht. Und auch wenn wir überfordert sind, Jesus ist nicht überfordert, oder? Come on! Und Jesus, der lässt uns auch nicht im Stich. Also Jesus ist wirklich die Person, er möchte unsere Probleme und Herausforderungen mit uns lösen, obwohl er schon die Lösung hat. Aber er möchte einfach, dass wir wachsen. Und letztendlich wollte er, dass Philippus erkennt, dass die Person, die ihm gerade diese Frage gestellt hat, auch die Person ist, die Lösung auf das Problem ist. Das wollte er eigentlich, dass er erkennt. Und jetzt sitzt Jesus hier auf dem Berg und er schaut zu den Menschen raus. Und das erinnert mich an den Psalm 121. Da hat nämlich der Psalmist etwas sehr Interessantes aufgeschrieben, etwas sehr Ähnliches zu dieser Situation. Und er schrieb Folgendes auf, und zwar: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Woher kommt meine Hilfe? Und er beantwortet die Frage und sagt: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Eigentlich ist es so, dass Jesus ihm eine ganz simple Frage gestellt hat, aber noch eine viel tiefere Frage. Die Frage, die Jesus eigentlich Philippus stellt, ist: Philippus, in dieser Situation, woher kommt deine Hilfe? Philippus, erkennst du mich? Erkennst du, wer ich eigentlich für dich sein möchte in dieser Situation? Erkennst du, dass ich die Lösung auf all deine Probleme bin? Philippus, woher kommt deine Hilfe? In deinem tiefsten Inneren, Philippus, weißt du, woher deine Hilfe kommt? Eigentlich wollte Jesus, dass Philippus ihn von Angesicht zu Angesicht anschaut und sagt: Jesus, meine Hilfe, die kommt von dir. Denn du bist der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das ist die eigentlich richtige Antwort. Aber, wie die Jünger mal so drauf waren, haben sie das nicht gecheckt. Philippus war auch ein bisschen verpeilt gewesen. Aber er hat es gut gemeint, er hat die Antwort direkt gegeben und er hat gesagt, selbst für 200 Denare würde man nicht genügend Brot bekommen, um all diese Menschen zu sättigen. Also er gibt ihm die Antwort und er sagt, hey, ein Denar ist so ein Tageslohn, ne? Ein Denar ist ein Tageslohn. Und er sagt im Prinzip, wenn ich ein ganzes Jahr lang durchackern würde, Jesus, selbst dann hätte ich nicht genügend Geld, um all diese Menschen zu sättigen. Also was sieht Philippus in dieser ganzen Situation? Er sieht das Problem und er sieht Jesus. Aber er hat noch nicht erkannt, dass Jesus die Lösung ist. Er hat eins und eins noch nicht zusammengetan. Und ich denke mir so oft, wie oft geht uns das genauso? Wo wir irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Herausforderungen haben und wir mühen uns so sehr ab, selber diese Probleme zu lösen. Und Jesus steht dabei und denkt einfach so, ja, frag mich doch einfach. Ich möchte dir doch gerne helfen. Manchmal ist Jesus so nah und doch so fern, obwohl Jesus immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen. Und der Andreas, der andere Jünger von Jesus, der ist tatsächlich zu Jesus gekommen. Weil er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, wenn wir gerade eh beim Brainstormen sind, ich habe auch einen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, hier ist ein Junge. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon? Was ist das schon für so viele Menschen? Auch Philippus sieht nur das Unmögliche. Auch Philippus sieht nur das, was nicht geht, das, was nicht funktioniert, das, was ist, aber nicht das, was sein soll. Auch er sieht nur das Problem. Auch er sieht Jesus. Er schaut Jesus an, von Angesicht zu Angesicht. Er schaut in seine Augen und er checkt es auch nicht, weil sie so problemfokussiert sind. Und manchmal geht es uns in unserem Alltag genauso. Wir sind so darauf fokussiert, was alles schief läuft, was alles doof ist, was in der Nachricht kommt, was dies ist, was das ist. Und wir sind so darauf fokussiert, dass wir gar nicht checken, Jesus ist immer bei uns. Wir haben es gerade gesungen. Er ist immer bei uns. Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht fühlen. Jesus ist bei uns. Und in dieser Situation nimmt Jesus natürlich eine ganz andere Perspektive ein. Jesus sieht was ganz anderes, als was die Jünger sehen. Und dann heißt es hier, und ich liebe diesen Vers, da heißt es, Jesus nahm das Brot und er dankte Gott dafür. Ich liebe das, er dankte Gott dafür. Und ihr müsst verstehen, dieses Brot, das war kein qualitativ hochwertiges Brot. Das war kein Brot für reiche Menschen oder sowas, sondern genau im Gegenteil, es war billiges Brot. Es war das Brot, was sich diese armen Menschen gerade noch so irgendwie kaufen konnten, was sie sich gerade noch leisten konnten. Es war billiges Brot gewesen. Der einzige Vorteil an diesem Brot ist, dass es glutenfrei war. Also ansonsten gab es keinen anderen Vorteil an dem Brot. Also ist wirklich so. Also. Aber ich liebe das, dass Jesus dieses Brot nimmt, was eigentlich nur arme Menschen haben. Und er nimmt es dankend an. Und diese Herzenshaltung sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Dass wir dankbar sind für das Wenige, was wir haben. Denn Jesus ist dankbar für das Wenige. Und erst danach konnte das Wunder geschehen. Und dann ist es so, Jesus nimmt das bisschen, was er hatte, und er gibt es seinen Jüngern und er brach das Brot. Und ihr müsst verstehen, es sind 12 Jünger. 12 Jünger, 10, und das sind 5 Brote, das heißt, wenn du es aufsplittest, also gleichmäßig verteilst, dann hat jeder weniger als ein halbes Brot in der Hand und weniger als oder ungefähr 1/6 von einem Fisch in der Hand. Das heißt, das Wenige in den Händen von Jesus wurde jetzt noch weniger in ihren Händen. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie sie so da stehen und dann schauen sie das bisschen an, was sie haben und sie schauen verzweifelt auf Jesus und dann schauen sie sich gegenseitig an und meint sie das ernst? Und dann lehnt sich Petrus zu Johannes rüber so, sag mal, will der uns hops nehmen? Will der uns veräppeln oder was? Also der meint es doch nicht ernst, ja, das ist doch nichts. Ja, so kann ich mir das gut vorstellen, wie die Jünger reagiert haben. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott uns in eine Situation hineinführt, wo wir keine andere Option haben, außer zu ihm zu kommen. Und genau das ist ja auch der Fall. Die Jünger haben keinen anderen Vorschlag, sie haben keine andere Option, sie müssen letztendlich glauben. Und für manche von uns ist das auch heute dran. Wir müssen uns heute die Frage stellen, will ich Jesus glauben oder will ich ihm nicht glauben? Will ich seinen Worten wirklich glauben oder will ich sie nicht glauben? Es gibt nur diese zwei Optionen. Aber die Jünger haben sich dazu entschieden, zu glauben. Sie haben sich dazu entschieden, weg von ihrem Problem zu gehen und sie haben angefangen, im Glauben zu wandeln, nicht im Schauen zu wandeln. Manchmal ist es so, wenn wir nur mit unseren Augen sehen, dann sehen wir nur das, was ist. Aber wir sehen nicht das, was sein könnte. Wir sehen nur das Unmögliche, aber nicht das, was möglich ist. Erst wenn der Glaube ins Spiel kommt, werden alle Dinge möglich. Und erst wenn wir anfangen, den Worten von Jesus zu glauben, erst dann fangen wir an, das zu sehen, was Jesus sieht. Und dann leben wir ein Leben voller Wunder. Und genau das haben die Jünger erlebt. Sie haben erlebt, wie das Brot sich verteilt hat. Sie haben erlebt, wie Tausende und Tausende von Menschen satt geworden sind. Und die Menschen haben das gerade gecheckt. Die Menschen haben gesehen, hey, es ist gerade ein Wunder passiert. Es ist gerade ein Zeichen passiert. Und das ist nämlich so fundamental. Und darum geht es in diesem ganzen Kapitel, Johannes Kapitel 6. Sie erkannten nämlich etwas. Sie erkannten das Zeichen. Und das ist so wichtig. Und ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber sie erkannten das Zeichen und sie haben gesagt, das ist er. Sie haben gesagt, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Sie haben erkannt, dass Jesus nicht nur irgendein Prophet ist, sondern sie haben erkannt, nein, warte mal, mit Jesus ist das was anderes. Jesus ist der Prophet, der prophezeit worden ist, vor 1500 Jahren. Denn in den ersten 5 Büchern von Mose, da steht nämlich eine Verheißung drin, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Aber sie erkannten etwas. Sie erkannten schon, wer Jesus ist. Aber sie haben es noch nicht ganz verstanden. Denn sie haben verstanden, okay, Jesus ist wahrhaftig der Prophet, Jesus ist der Messias, der Erlöser, der Retter. Aber sie haben gedacht, Jesus ist gekommen, um nur sie von den römischen Soldaten, und die sie letztendlich unterdrückt haben, zu befreien. Das, was sie gedacht haben. Und dann ist aber so, dass Jesus was ganz anderes geplant hat. Das ist noch so Kinderspielchen. Jesus will was viel Größeres machen. Aber sie haben es erstmal nicht gecheckt. Aber ich zeige euch mal kurz die Verheißung, die 1500 Jahre vor Jesus geschrieben worden ist, in den ersten 5 Büchern von Mose. Und da spricht Gott zu Mose und er sagt, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, Mose. Ein Prophet wie Mose will ich aus deiner Mitte erwecken. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebiete. Also das ist die Prophetie, die letztendlich über Jesus ausgesagt worden ist. Und die Juden haben verstanden, warte mal, es wird ein Prophet kommen, der sein wird wie Mose. Ja, aber wie war denn Mose? Wie war Mose gewesen, um zu wissen, dass das Jesus sein musste? Warum waren sie sich so sicher, dass sie gesagt haben, wahrhaftig, das ist er. Das ist wahrhaftig der Prophet. Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, wer Mose ist. Also Mose, der hat vor 1500 Jahren gelebt, zu einer Zeit, wo das Volk Gottes noch unter Sklaverei in Ägypten gewesen ist. Und sie waren für mehrere Jahre in dieser Sklaverei gewesen. Und Gott hat dann letztendlich Mose auserwählt, um sein Volk aus dieser Sklaverei herauszuführen, durch das Rote Meer hindurch, in die Freiheit. Also das ist letztendlich, was Mose getan hat. Und in der Geschichte geht es dann so, dass Mose das Rote Meer gespalten hat. Und er führt sie hinaus in die Freiheit, aber auch in die Wüste. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst, aber da gibt es nichts zum Knabbern. Ja, da gibt es keine Brotzeit. Also er führt sie letztendlich in die Wüste hinein und was fängt an? Also was passiert letztendlich? Das Volk Gottes wird hungrig. Und ich glaube, dass die Eltern unter uns diese Situation am besten nachvollziehen können. Einfach aus dem Grund, was machen Kinder, wenn sie Hunger haben? Sie meckern. Ja, sie meckern, sie schreien, sie motzen. Ja. Davon könnte meine Mutter euch ein Lied singen aus meiner Kindheit. Ja, ich habe da immer groß gemeckert. Hey, Junge, Junge, wenn es beim Essen nicht gepasst hat. Ich war ein schlimmes Kind. Ich war wirklich, es tut mir so leid, Mama, es tut mir wirklich leid. Für alles, was ich getan habe in der Vergangenheit. Okay, gut, weiter geht's. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, die ganze Gemeinde Israels, die Kinder Israels, alle murrten gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Also stellt euch mal vor, das ganze CZA fängt an zu murren und sich zu beschweren und so weiter. Und genauso war es hier gewesen. Sie murrten. Und ich finde das so krass. Gott hat sie gerade durch das Rote Meer hindurchgeführt. Du hast diese riesen Wasserwände auf beiden Seiten und Gott führt sie hindurch. Und dann sind sie durchgelaufen und dann bricht alles zusammen. Die ganzen Feinde wurden getötet und sie sind frei. Sie sind frei von der Sklaverei, wo sie seit Generationen drinne waren. Und anstatt dankbar zu sein, merken sie auf einmal so, mein Magen grummelt. Das gefällt mir nicht. Gott, was soll das? So, sie beschweren sich. Aber hey, wir haben ja mit einem guten Gott zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns liebt, der fürsorglich ist, der für uns ist und nicht gegen uns ist. Und was macht Gott? Gott sagt zu ihnen, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Hey, das ist, wie gut unser Gott ist. Obwohl wir uns manchmal aufregen über ihn, obwohl wir ihn manchmal anklagen und uns beschweren, segnet er uns trotzdem noch. So, das ist die Güte Gottes, das ist die Liebe Gottes. Obwohl wir murren, come on, obwohl wir murren. Und dann heißt es noch im nächsten Vers, dass Mose und Aaron zu dem Volk sprachen. Sie haben gesagt, hey, heute Abend sollt ihr erkennen, dass der Herr es war. Es war der Herr, der euch aus dem Land hinausgeführt hat. Es war der Herr, der euch versorgt hat. Er war es gewesen. Und Gott hat dieses Wunder nicht nur einmal gemacht, sondern jeden Tag für 40 Jahre lang. Gott hat sein Volk in der Wüste, wo es gar kein Essen gab, für 40 Jahre lang versorgt. Und jetzt ist Jesus ebenfalls in einer Gegend, die sehr bergig ist, wo es erstmal im nächsten, keine Ahnung, ein paar Kilometer erstmal nichts zu essen gibt. Und es ist eine ähnliche Situation, obwohl sie 1500 Jahre auseinander ist, eine sehr ähnliche Situation. Und Jesus macht dieses Wunder mit dieser Brotvermehrung und deswegen erkannten sie es. Die Juden haben diese Bibelstellen gekannt, in- und auswendig. Und sie wussten, hey, wenn der Prophet kommt, der wahrhaftig verheißen worden ist, dann wird ein Zeichen passieren, wie Moses getan hat. Und genau das ist passiert, als Jesus dieses Wunder getan hat. Es war nicht nur irgendein tolles Wunder und nettes Wunder, was Jesus getan hat, sondern es war ein Wunder, sodass wir erkennen sollten, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus der verheißene Prophet ist, wie Mose. Dass genauso wie Mose das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, genauso führt Jesus uns aus der Sklaverei des Todes heraus und er schenkt uns das ewige Leben. genauso wie Gott durch Mose das Volk 40 Jahre lang am Leben erhalten hat, genauso möchte Jesus uns am Leben erhalten für die Ewigkeit. Das ist, wer Jesus ist. Und jetzt sitzt Jesus da und er stellt Philippus die Frage, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und ich möchte euch ganz kurz drei Parallelstellen zeigen, wo diese Geschichte in Johannes 6 sehr ähnlich ist zu der Geschichte in Mose. Und dieser erste Vers ist nämlich der Vers 5 und da heißt es, Jesus stellt Philippus die Frage, wo kaufen wir Brot? Also die Frage ist, wo? Und jetzt steht in Mose drinne, dass Mose Gott fragt in der Wüste, woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Die Frage, die Philippus gestellt worden ist, ist wo? Und die Frage, die Mose Gott stellt, ist ebenfalls wo? Nächster Vers. Jesus stellt Philippus auf die Probe letztendlich, obwohl er selbst wusste, was er machen wollte. Jesus stellt Philippus auf die Probe. Und jetzt im Buch Mose heißt es, dass Gott zu seinem Volk sagt, oder zu Mose sagt, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf an Brot sammeln, damit ich sie auf die Probe stelle. Und ich will sehen, ob sie nach meinen Weisungen leben. Also Jesus stellt Philippus auf die Probe, Gott stellt sein Volk auf die Probe. Und dann noch nächster Vers, Philippus antwortet und sagt, selbst für 200 Denare gibt es nicht genug Brot, um jeden noch ein Stück zu geben. Philippus sagt, es ist nicht genug. Was sagt Mose? Mose sagt zu Gott, kann man denn so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Mose sagt, es ist nicht genug. Philippus sagt, es ist nicht genug. Und diese Situationen sind so ähnlich. 1500 Jahre auseinander. Aber Johannes hat es genauso aufgeschrieben, sodass wir auch erkennen im 21. Jahrhundert, Jesus ist wahrhaftig der Prophet. Und deswegen sollten wir seine Worte uns ganz speziell zu Herzen nehmen, weil seine Worte wirklich Macht haben. Und ich liebe es. Ich liebe das Wort Gottes, weil es so tief ist und es so komplex ist. Und ich meine, es ist ja auch letztendlich inspiriert von Gott. Also würde man es auch erwarten, dass es dementsprechend einfach manchmal auch über unseren Verstand hinausgeht. Dass es kein normales Buch ist, sondern dass es etwas Übernatürliches ist, was wir hier haben. Und ich liebe es, dass Gott kein Gott ist, der einfach nur sagt, glaub einfach. Glaub einfach. Ohne uns irgendwie einen Grund zu geben. Sondern Gott möchte nicht, dass wir ihm blind vertrauen. Sondern Gott möchte, dass wir erkennen, warum wir ihm vertrauen sollten, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ein blinder Glaube würde einfach nur bedeuten, wenn Gott zu uns sagt, hey, glaub einfach, aber uns keinen Grund dafür geben. Aber Gott gibt uns nicht nur einen Grund, sondern er gibt uns etliche Gründe in der Bibel. Warum? Weil Gott möchte nicht, dass wir irgendein Wunschdenken haben, einfach so eine leere Hoffnung haben oder so etwas, sondern Gott möchte, dass wir ein solides, unerschütterliches Fundament haben, auf dem wir im Glauben stehen. Und deswegen gibt uns Gott so viele Beweise. Warum? Weil er dich und mich davon überzeugen möchte, wer er wirklich ist. Weil er dich und mich davon überzeugen möchte, dass er ein Gott ist, der vertrauenswürdig ist, der es würdig ist, ihm zu vertrauen. Dass er wirklich der Gott ist, der alles in der Hand hat. Dass er ein Gott ist, der außerhalb von Zeit und Raum ist, weil er Zeit und Raum erschaffen hat. Das möchte Gott uns letztendlich durch diese Verse, durch diese Bibelstellen beweisen, dass er wirklich Gott ist. Es gibt keinen Gott wie unseren Gott. Und Gott ist hinter uns her. Gott ist so sehr hinter uns her, dass König David sogar sagt im Psalm 23, nur Güte und Gnade, nur Güte, ausschließlich Güte und Gnade folgen uns nach unser ganzes Leben, weil Gott uns nachfolgt. Und Gott möchte jedem Einzelnen von uns das ewige Leben schenken, damit er eine ewige Beziehung zu uns haben kann. Come on. Und genau das hat aus Johannes aufgeschrieben. Johannes hat gesagt, hey, all das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit wir durch den Glauben in ihn und in seinem Namen das Leben haben. Und nochmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte, wo Jesus jetzt gerade dieses Wunder getan hat. Denn es ist sehr interessant, die Juden haben schon verstanden, wer Jesus ist. Sie haben schon verstanden, dass er wahrhaftig der Prophet ist. Aber sie haben es trotzdem nicht ganz verstanden. Und Jesus erkannte etwas, was in ihrem Herzen vorgegangen ist. Und da heißt es, Jesus erkannte, dass sie kommen wollten, und das ist eigentlich das Pervertierte, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Wie abgefahren ist das? Du erkennst, dass er der Prophet ist, der von Gott gesandt ist, und du willst ihn mit Gewalt zum König machen. Hey, Jesus ist der König der Juden, du musst ihn nicht mit Gewalt zum König machen. Aber sie wollten ihn zwingen, um sie letztendlich von den römischen Soldaten zu befreien. Aber Jesus will uns nicht nur von den römischen Soldaten befreien. Jesus hat viel größere Pläne. Und Jesus erkennt in ihren Herzen, dass sie ihn einfach nur ausnutzen wollten. Jesus hat erkannt, dass sie sich gar nicht für ihn interessieren, sondern nur dafür interessieren, was er letztendlich für sie tun kann. Jesus hat erkannt, dass sie letztendlich nur einen Problemlöser in ihm sehen. Einen Diener, den man rumkommandiert, den man zu etwas zwingt. Jesus hat erkannt, hey, dass er für sie nur jemand ist, zu dem man betet in der Not, aber ansonsten gar nichts mit zu tun hat. Und Jesus zieht sich zurück. Er zieht sich zurück und später geht er mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees und verbringt die Nacht dort. Und am nächsten Tag heißt es dann, dass die Juden irgendwie aufgebracht waren und sie sich gewundert, hä, wo ist Jesus? Jesus hat gerade das Wunder getan und jetzt auf einmal ist er nicht mehr da, wo ist Jesus? Und sie suchen ihn und sie suchen ihn und sie suchen ihn und sie gehen auf die andere Seite des Meeres, weil sie gesehen haben, dass das Schiff nicht mehr da war. Und sie gehen auf die andere Seite und sie suchten nach Jesus. Und da denken wir doch eigentlich, hey, ist doch eigentlich was Gutes. Ist doch eigentlich was Gutes, wenn Menschen nach Jesus suchen. Also wenn ich davon hören würde, dass Menschen, 20.000 Menschen in Amberg nach Jesus suchten, dann würde ich denken, es ist eine Erweckung ausgebrochen. Halleluja, preis den Herrn, hey, Leute suchen nach Jesus. Genau das wollen wir, dass Menschen nach Jesus suchen. Aber Jesus freut sich nicht. Jesus freut sich nicht darüber, dass sie ihn suchten. Und er sagt letztendlich zu ihnen, wahrlich, wahrlich. Was letztendlich bedeutet, hey, das, was ich als nächstes sagen werde, entspricht zu 100% der absoluten Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ihr sucht mich nicht. Ihr sucht mich nicht. Ihr sucht mich nicht deswegen, weil ihr die Zeichen gesehen habt und erkannt habt, wer ich bin, sondern eigentlich geht es euch nur darum, dass ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Es geht euch nicht darum, dass ihr eine Beziehung mit mir habt. Es geht euch gar nicht um mich. Es geht euch nur darum, um eure leiblichen Bedürfnisse im Hier und Jetzt, im irdischen Sein zu sättigen. Und Jesus sagt letztendlich, eigentlich geht es diesen Juden nur um sich selbst. Sie kreisen sich nur um sich selbst. Sie sind so voller Selbstsucht, dass sie nicht erkennen, wer Jesus eigentlich für sie sein möchte. Und wisst ihr, es ist so interessant, es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, wo darüber gesprochen wird, was Gott eigentlich über den Menschen denkt. Und es gibt sehr wenig Bibelstellen, was der Teufel eigentlich glaubt. Und das ist auch gut so. Also ich will nicht wissen, was der Teufel eigentlich glaubt. Ne? Aber ich werde euch nur ganz kurz meine Stelle zeigen, was der Teufel über den Menschen glaubt. Und das ist eine Geschichte, ich werde ganz kurz anschneiden, und zwar in Hiob. Für die es nicht wissen, Hiob, das war ein Mann aus der Bibel, das war ein rechtschaffener und ein gottesfürchtiger Mann, der sehr reich war, hat viele tausende Viehherden gehabt, war auf jeden Fall sehr angesehen, hat eine große Familie gehabt. Und das heißt sogar, dass er der angesehenste und der reichste Mann im Osten war. Das ist Hiob. Und dann ist ein Schicksalsschlag passiert und in einem Moment hat er alles verloren, was er hatte. Alles, was ihm lieb war, alles, was ihm kostbar war, alles verloren in einem Moment. Und dann wird uns ein Dialog beschrieben zwischen dem Teufel und zwischen Gott, vor dem dieses Schicksal passiert ist. Und der Teufel kommt zu Gott und er sagt Folgendes zu ihm. Und er sagt, hast du nicht ihn, also Hiob, und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Und hast du nicht das Werk seiner Hände gesegnet? Und damit sich all seine Herden in dem ganzen Land ausbreiten. Also der Teufel erkennt schon, dass Hiob gesegnet war. Dass es nicht sein eigener Verdienst war, sondern dass es der Segen Gottes auf sein Leben war. Und er erkennt ebenfalls, dass Hiob und sein Haus, seine Familie und sein Besitz, alles von Gott eingehegt war. Das heißt, es wurde von Gott beschützt. Der Segen Gottes, der Schutz Gottes war auf dem Leben von Hiob. Und dann sagt der Teufel, aber streck doch einmal deine Hand aus. Streck sie aus und taste an, alles an, was er hat. Und dann lass sehen. Lass sehen, ob er nicht dann zu deinem Angesicht dir absagen wird. Also was glaubt der Teufel über die Menschheit? Der Teufel glaubt, der Mensch liebt Gott gar nicht. Der Teufel glaubt letztendlich, dass der Mensch nur daran interessiert ist, was Gott ihm geben kann in diesem Leben hier. Er glaubt letztendlich, dass der Mensch nur den Segen Gottes liebt, aber Gott nicht so wirklich. Über Hiob hat es nicht gestimmt. Und ich glaube, dass auch über viele Menschen hier in dieser Gemeinde das nicht stimmt. Aber damals bei den Juden war es genauso gewesen, weshalb Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ihr sucht mich nicht. Ihr sucht nur meinen Segen. Und ihr erkennt gar nicht, dass ich eigentlich der größte Segen für euch sein möchte. Warum? Denn ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Jesus sagt hier, hey, ich bin derjenige, für den du erschaffen worden bist. Deine Seele sehnt sich nach mir. Ich bin derjenige, der deine Seele vollkommen erfüllen kann, der all deine Bedürfnisse in deiner Seele stillen kann. Du wirst nicht mehr hungern. Du wirst nicht mehr dürsten nach all diesen Dingen in der Welt, was auch immer sein mag. Denn ich werde deine Seele sättigen. Und Jesus sagt ja auch, er sagt nicht, ich gebe euch das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin es. Jesus sagt ja auch nicht, ich gebe euch das ewige Leben, sondern er sagt, ich bin das ewige Leben, was ich euch gebe. Jesus verschenkt sich an uns. Und wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Und wenn du Jesus nicht hast, dann hast du das Leben nicht. Und deswegen möchte ich wirklich einfach dazu heute einladen, dass du Jesus in dein Herz reinlässt. Dass du heute einfach auch nach dem Gottesdienst einfach zu Jesus sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich. Ich will nicht durch meinen Alltag gehen ohne dich, sondern ich will dieses ewige Leben haben und du bist das ewige Leben. Dich zu kennen, ist das ewige Leben. Und Jesus sagt dann zu den Juden hier, hey, eure Väter, die haben das Brot gegessen, was vom Himmel gekommen ist, in der Wüste. Sie haben es gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Seht ihr, kein Brot dieser Welt kann euch das ewige Leben geben. Kein Brot dieser Welt kann all eure Bedürfnisse in eurer Seele sättigen. Kein Brot dieser Welt oder keine Dinge dieser Welt werden euch jemals satt machen. Das kann nur Jesus und Jesus allein. Und ich möchte euch an der Stelle gerne noch eine Geschichte erzählen, ganz kurz nur, wo ich einmal All You Can Eat essen war. Ich bin nämlich All You Can Eat essen gegangen öfters in Amberg, weil ich Student gewesen bin. Und ich habe es geliebt, meinen Magen so richtig voll zu hauen. Und ich war dann tatsächlich so voll gewesen, dass meine Kameraden immer gesagt haben, dass ich schwanger aussehe. Und ich war tatsächlich so rund, du hättest mich locker nach Hause rollen können. Aber hey, ich habe gemerkt, egal wie viel ich gegessen habe, egal wie gut das Essen gewesen ist, es konnte mich nicht langfristig erfüllen. Denn wisst ihr was? Alles, was endlich ist, kann dich nicht endlos erfüllen. Alles, was endlich ist, kann dich nicht endlos erfüllen. Das Essen dieser Welt ist begrenzt, es ist endlich. Es kann dich nicht endlos erfüllen. Beziehungen, jede Beziehung in diesem Leben wird zu Ende gehen. Sie ist endlich und kann dich nicht endlos erfüllen. Selbst das Geld, was du hast, es ist begrenzt. Wenn du es ausgibst, dann hast du es nicht mehr und es ist letztendlich nicht endlich. Das Einzige in dieser Welt, was endlich ist, ist Gott selbst. Gott ist der Einzige, der endlich, der letztendlich nicht endlich ist und somit dich endlos erfüllen kann. Nur Gott allein kann dich endlos erfüllen, weil er nicht begrenzt ist. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist derjenige, der alles erschaffen hat und somit ist der Einzige, der dich erfüllen kann, vollkommen erfüllen kann. Und es gibt so einen anderen christlichen Autor namens C.S. Lewis und er hat letztendlich gesagt, hat so eine Feststellung gemacht, er hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben und er hat gesagt, hey, wenn du ein Verlangen in dir wiederfindest, was nichts auf dieser Welt sättigen kann, kann es dann sein, dass die wahrscheinlichste Erklärung es ist, dass du für eine andere Welt erschaffen worden bist. Hey, kann es sein, dass du eigentlich für das Königreich Gottes erschaffen worden bist? Kann es sein, dass das Himmelreich Gottes dein ewiges Zuhause ist bei deinem himmlischen Vater? Und weil das so ist, sagt Jesus, ich bin der Weg. Wenn du zu deinem himmlischen Zuhause gehen möchtest, wenn du zu deinem himmlischen Vater kommen möchtest, ich bin der Weg. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn du zu mir kommst, das darfst du heute tun. Du darfst heute zu Gott kommen und du wirst nicht mehr hungern. Wenn du an ihn glaubst, du wirst merken, du wirst nicht mehr dürsten. Und du wirst ebenfalls erleben, dass Jesus der Einzige ist, der dich wirklich erfüllen kann. Er ist der Einzige, der dich erschaffen hat. Du wurdest für Jesus erschaffen und du wurdest von ihm erschaffen. Seht ihr, es gibt niemanden, der uns so sehr liebt wie Jesus. Seine Liebe ist die einzige Liebe, die du in deinem Leben brauchst. Sie ist die Liebe, für die du erschaffen worden bist. So als Gefäß. Du wurdest als Gefäß erschaffen, um erfüllt zu sein mit dieser Liebe Gottes in deinem Leben. Hey, deswegen lasst uns heute erkennen, dass Jesus der größte Segen in unserem Leben ist. Lasst uns nicht nach seinem Segen uns immer ausstrecken und immer für seinen Segen bitten. Lasst uns erkennen, dass Jesus der größte Segen in unserem Leben ist. Jesus, du bist es. Du bist der größte Segen in unserem Leben, Herr. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du jetzt gerade zu den Herzen sprichst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade diesen Raum füllst mit deiner Liebe, Herr. Komm du, Jesus. Wir wollen nicht leer nach Hause gehen. Wir wollen gesättigt nach Hause gehen, erfüllt von deiner Liebe, Jesus. Und Jesus, wir glauben, dass jeder Segen, der von dir kommt, das ist nur wie so ein kleiner Stern hinter der Sonne. Aber du bist die Sonne, Herr. Wir brauchen die Sonne, um in diesem irdischen Leben zu leben. Und genauso sehr brauchen wir auch dich, Jesus. Du bist derjenige, der unser Leben mit Licht erfüllt, mit Freude erfüllt, mit Leben erfüllt. Und du hast versprochen, Jesus, dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben und das in Fülle. Jesus, wir sind gekommen zu diesem Gottesdienst, um dieses Leben zu empfangen. Komm du, Jesus. Komm du, Jesus. Ihr dürft gerne, jeder für sich, einfach langsam aufstehen, wenn ihr möchtet. Und lasst uns einfach dieses letzte Lied zu Gott singen. Lasst uns wirklich zu Jesus kommen an diesem Morgen. Lasst uns alle Probleme, alle Sorgen, alles einfach ablegen. Und lasst uns heute Morgen zu Jesus kommen.